Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Die Musik des letzten Tanzes ist sogar noch auf der Straße vor dem Lokal zu hören. Im Barrowland Ballroom im schottischen Glasgow, da findet nämlich jeden Donnerstag die berühmte Palais Night statt. Auch am 30. Oktober 1969 dürfen nur über 25-Jährige auf dem aus Kanada importierten Ahornparkett tanzen und an einem Glas Whisky nippen. Auf der Bühne spielen Livebands. Davor drehen sich Männer in Anzügen und Frauen in schicken Kleidern um sich selbst. Nur 4 Schilling Eintritt kostet die Flucht aus dem tristen Leben hinein in eine Glitzerwelt, die erst um Mitternacht wieder schließt.
Für diesen Abend hat die 29-jährige Ellen extra ihr neues Kleid angezogen. Es ist schwarz und hat vorne goldene Knöpfe, die im Licht der Tanzfläche schimmern. Dazu trägt sie eine Strumpfhose und schwarze Riemchenschuhe. In der Hand hält sie ein rotes Ledertäschchen mit ihrem Make-up. Zusammen mit ihrer Schwester Jean zieht sie sich gerade ihren Mantel aus unechtem Ozelotfell an und geht zum Ausgang des Tanzlokals. Ihre Schwester Jean folgt ihr, dreht sich aber noch einmal um sich von dem Mann zu verabschieden, den sie auf der Tanzfläche kennengelernt hat. John aus Castlemilk, einem Stadtteil von Glasgow, winkt der Gruppe freundlich zu und geht die Straße hinunter in Richtung Bushaltestelle. Als er in der Dunkelheit verschwindet, gehen die beiden Schwestern zusammen mit Ellens Tanzpartner zum Taxistand. Auch Ellens Tanzpartner heißt John. Sie haben sich vorhin im Barrowland kennengelernt und ununterbrochen getanzt. Jetzt stehen sie zu dritt in der Schlange und warten auf das nächste Taxi.
Jean hält ihre Schwester Ellen am Arm fest und fragt, ob ihr John sie nach Hause bringen sollte. Denn dort könne ja ihr Ehemann die beiden sehen. Doch Ellen winkt ab. Sie seien ja zu dritt und John müsse sowieso in die andere Richtung fahren. Ein Taxi kommt und sie steigen ein. Ellen setzt sich zwischen ihre Schwester Jean und John. Jean versucht sich in Smalltalk, während der Taxifahrer in Richtung des Stadtteils Scottonson fährt, wo Ellen wohnt. John ist wortkarg. Der unterhält sich lieber mit Ellen und weicht Jeans Fragen aus. Im schummrigen Licht des Taxis macht sie sich ein Bild von dem Mann. Er trägt einen schicken Anzug, ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, groß und schlank, hat rötliche Haare und blaugraue Augen. Auffällig sind seine leicht überlappenden Vorderzähne und sein Kurzhaarschnitt. Er trägt eine Armbanduhr mit breitem Lederarmband und raucht Zigaretten der Marke Embassy.
Jean fragt ihn, welche Fußballmannschaft er unterstütze. Keine, sagt er. Stattdessen führt er das Gespräch zur Religion. John meint, er sei Agnostiker. Also jemand, der glaubt, dass die Existenz Gottes nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann. Jean erzählt ihm, dass sie und Ellen katholisch seien. John zitiert noch etwas aus der Bibel. Dann kommen die drei auch schon in der Earl Street an, wo Ellen wohnt.
Als sie aussteigen will, hält John sie aber zurück. Er will zuerst ihre Schwester Jean nach Hause bringen. Ellen wehrt sich zuerst, weil die Fahrt ja dann noch teurer wird als ohnehin schon. Aber John will das Taxi bezahlen. Also setzt sie sich wieder hin und das Taxi fährt in Richtung des Viertels Knightswood, wo Jean wohnt. Jean fragt John erstmal weiter aus. Er sagt, dass er keinen Alkohol trinke, eine Schwester habe und bei einem Verwandten in der Nähe von Castlemilk wohne. Er sei nicht verheiratet und arbeitet in einem Labor. Mehr kann Jean aber nicht aus ihm herausbekommen, bis sie in ihrer Straße ankommen. An einem Kreisverkehr lässt sie den Taxifahrer anhalten. Irgendwas in ihrem Bauch sagt ihr, dass sie nicht will, dass dieser Mann weiß, wo genau sie wohnt.
Als Jean die Tür des Taxis zuschlägt, schaut sie ihrer Schwester Ellen hinterher. Das Taxi biegt um eine Kurve und verschwindet in der Dunkelheit. Es ist das letzte Mal, dass Jean ihre Schwester Ellen lebend sehen wird.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und bevor wir gleich loslegen, hier eine kleine Bitte von uns. Und zwar möchten wir die Schwarze Akte natürlich immer weiter optimieren und besser machen. Und deswegen interessiert es uns natürlich sehr, was ihr denkt. wo und wie wir uns noch verbessern können. Damit wir auch die Meinung der, ich sag mal, stillen Masse berücksichtigen können, haben wir eine kleine Umfrage erstellt, über die ihr uns mit ein paar Multiple-Choice-Fragen eure Meinung sagen könnt. Das würde uns also total freuen, wenn ihr da mitmacht. Das dauert auch gar nicht lange. Und den Link zu dieser Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Schon mal vielen Dank an alle, an euch, die daran teilnehmen.
Wir gehen heute zurück in die Jahre 1968 und 1969. Glasgow, die größte Stadt Schottlands, ist eine Industriemetropole, die in der Nachkriegszeit stecken geblieben zu sein scheint. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in ärmlichen Verhältnissen. Oft wohnen ganze Familien in heruntergekommenen Mietwohnungen, in denen es kein Bad und kein warmes Wasser gibt. Nicht selten leben sie zusammen in einem einzigen Zimmer. Es gibt nur wenige Arbeitsplätze. Viele Menschen sind arbeitslos. Kriminalität ist zu der Zeit allgegenwärtig.
Die Zahl der Pubs allerdings ist hoch. In keiner anderen Stadt Großbritanniens kommt man zu dieser Zeit so leicht an Alkohol wie in Glasgow. Nicht nur das Trinken, auch der Besuch der Tanzlokale der Stadt ist für die Menschen damals eine Flucht aus dem Alltag. Und davon gibt es in Glasgow viele. Das Green's Playhouse, das Astoria, das Cameo, das Tudor, das Berkeley, das Majestic und den Barrowland Ballroom. Letzterer liegt im East End von Glasgow und war besonders bei der Arbeiterklasse beliebt. Heute werden hier die Scottish Music Awards verliehen.
Ende der 60er Jahre hat das Barrowland allerdings einen etwas zweifelhaften Ruf. Pro Nacht strömen rund 3000 Menschen in den Club. Donnerstags und freitags werden spezielle Partys für alle über 25 veranstaltet. Die meisten von ihnen sind bereits verheiratet. Nicht selten stecken die Eheringe für den Besuch in der Hosentasche. Wenn die Clubs um Mitternacht schließen und die letzten Taxis und Busse abgefahren sind, wird es ruhig in Glasgow. Auch in der Nacht zum 31. Oktober 1969.
Kurz vor 7:30 am Morgen lässt ein Anwohner der Earl Street seinen Hund in den Garten seines Hauses raus. Der Hund springt durch das hohe Gras und läuft auf den Bahndamm hinter dem Haus zu. Der Mann läuft hinterher und will seinen Hund von einem Haufen Lumpen wegziehen. Erst auf den zweiten Blick entdeckt er die braunen Haare im Gras. Es ist eine junge Frau, die zusammengesunken vor ihm liegt, das Gesicht nach unten, teilweise verdeckt von ihrem Mantel.
Unter dem Mantel aus unechtem Ozelotfell liegt eine halbnackte Frau. Ihre Kleidung ist zerrissen. Sie blutet aus Mund und Nase, hat Wunden und blaue Flecken im Gesicht und am Kopf und eine Schlinge aus ihrer Strumpfhose um den Hals. Neben ihr liegt eine Damenbinde. Der Mann taumelt zurück und rennt ins Haus. Ein Nachbar verständigt die Polizei. Nur 20 Minuten später sind zwei Beamte vor Ort. Ein Blick genügt und sie wissen, dass die junge Frau ermordet wurde. Wenig später rollen Dutzende Polizeiwagen in die Earl Street. An der Böschung zu den Bahngleisen, auf der Earl Street und vor dem Haus versammelt sich eine Hundertschaft der Polizei.
Die Ermittler finden noch weitere Spuren. Am Handgelenk der Toten ist ein Bissabdruck zu erkennen. Ein Manschettenknopf liegt am Tatort, genauso wie mehrere Gegenstände, die die Frau in einer Tasche gehabt haben muss. Lippenstift, Lidschatten und eine Haarbürste. Die Polizei findet auch Spuren an der Toten, die zeigen, dass sie sich gewehrt haben muss. In der Polizeiakte heißt es, dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Frau vor ihrem Tod noch ein Stück die Böschung hinaufflüchten konnte, bevor sie von ihrem Angreifer dann zurückgezogen und niedergeschlagen wurde. Sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Die Ermittler sichern alle Spuren und nehmen die Strumpfhose mit, die die Tote um den Hals trägt.
Während die Ermittler am Tatort arbeiten, versammeln sich Schaulustige und Journalisten vor dem Haus. Hunderte Polizisten und mehrere Streifenwagen auf der Straße erregen natürlich Aufmerksamkeit. Auch die von George. Er hat einen Polizeiwagen vom Fenster des Hauses seiner Schwiegermutter aus gesehen. Dort wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Doch seine Frau ist seit dem Abend verschwunden und als die Polizeiautos in der Straße auftauchen, überkommt George ein ungutes Gefühl. Er verlässt das Haus und geht auf die Polizisten zu, die vor einem der Nachbarhäuser stehen, nur 8 Türen weiter.
Als George mitbekommt, dass eine tote Frau im Garten gefunden wurde, erzählt er dem Beamten von seiner vermissten Ehefrau. Einer der Polizisten geht ins Haus und holt den leitenden Ermittler. Der fragt, was George' Frau am Abend zuvor getragen habe. George beschreibt das neue schwarze Kleid mit den goldenen Knöpfen und den Ozelotmantel. Der Ermittler schaut George daraufhin mitleidig an und sagt dann die Worte, die niemand jemals hören möchte. Er sagt George, dass seine Frau Ellen ermordet wurde. Nicht nur für George ist diese Nachricht ein großer Schock, denn als kurz darauf herauskommt, dass Ellen am Abend zuvor im Barrowland war, da sind die Polizisten und vor allem die Journalisten vor Ort in Alarmbereitschaft. Denn dieser Mord ist nicht der erste.
Der letzte Abend im Leben einer Frau namens Patricia beginnt ebenfalls in Barrowland. Patricia ist 25 Jahre alt, arbeitet als Krankenschwester in Glasgow und wohnt bei ihren Eltern. Sie hat sich vor kurzem von ihrem Mann getrennt. Der ist bei der Royal Air Force. Die beiden haben früh geheiratet. Patricia war da erst 19 Jahre alt. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, den sie zunächst auf Zypern aufziehen. Dort ist Patricias Mann stationiert. Als sie von dort zurückkommen, läuft die Ehe aber nicht mehr gut. Sie trennen sich und Patricia zieht mit ihrem inzwischen 4-jährigen Sohn zu ihren Eltern. Patricia und ihre Mutter, die arbeitet ebenfalls als Krankenschwester, teilen sich die Schichten im Krankenhaus so ein, dass immer jemand bei dem Jungen sein kann.
Patricia ist eine hübsche Frau mit dunklem Haar. Sie arbeitet hart, oft auch nachts und kümmert sich liebevoll um ihren Sohn und geht gerne tanzen. So auch am Donnerstag, dem 22. Februar 1968. 20 Monate, bevor Ellen ermordet wird. Patricia erzählt ihren Eltern, dass sie in die Majestic Dance Hall gehen will. Sie trägt ein senfgelbes Kleid und einen Duffelcoat mit blauem Pelzkragen. Es ist eine kalte Februarnacht. Patricia geht tanzen und verschwindet.
Ein Tag später, am Freitagmorgen, macht sich ein Mann auf den Weg zur Arbeit. Es ist noch dunkel draußen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als der Mann zu seiner Garage geht. Im Dämmerlicht erkennt er die Frau erst, als er schon fast über sie stolpert. In der Einfahrt liegt eine nackte Frauenleiche. Sie trägt nur noch ihre Schuhe. Die Frau liegt auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht. Sie hat Wunden im Gesicht und am Kopf. Ihr Auge ist zugeschwollen. An ihrem Hals sind deutlich Würgemale zu erkennen.
Die herbeigerufene Polizei und die Gerichtsmedizin können nicht feststellen, ob die Frau misshandelt wurde. Außer einem Tampon finden die Ermittler kaum Spuren. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, handelt es sich bei dieser ermordeten Frau um die 25-jährige Patricia. Ihre Familie erfährt davon erst aus der Zeitung, die kurz nach dem Fund der Leiche einen kleinen Artikel veröffentlicht. Patricias Vater, der sich Sorgen macht, weil seine Tochter nicht nach Hause kommt, der meldet sich bei der Polizei und identifiziert die Tote schließlich als seine Tochter. Die Leiche wurde nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt gefunden.
Für die Presse war der Mord an Patricia damals nur eine kleine Notiz in der Zeitung wert. Wie in einer BBC-Dokumentation über diesen Fall beschrieben wird, waren Gewalttaten im Glasgow der späten 60er Jahre nichts wirklich Schockierendes. Abgesehen von den sozialen Problemen der Stadt hatte Glasgow 1968 die höchste Mordrate des Landes. Diebstahl, Alkohol und Gewalt durch Straßengangs gehören für die Bewohner der Stadt zum Alltag. Hinzu kommt, dass es zu wenig Polizisten in der Stadt gibt. Die Polizisten sind mit den vielen Kriminalfällen überfordert und dementsprechend haben die Glasgower auch wenig Vertrauen in die Polizei.
Der Mord an Patricia versinkt zunächst im Mittelteil der Zeitung. Auch die Ermittlungen kommen nur schleppend voran. Es gibt eine Zeugin, die nachts eine Frau schreien gehört haben will. Sie soll gerufen haben, lass mich in Ruhe. Doch als die Ermittler von Tür zu Tür gehen und die Anwohnerinnen und Anwohner befragen, da kann sich niemand an etwas Ungewöhnliches erinnern. Auch in der Majestic Dance Hall sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen, die Patricia gesehen haben, wird aber nicht fündig. Denn erst viel später, ob Tage oder Wochen, das weiß man leider nicht, da findet die Polizei heraus, dass Patricia an diesem Abend gar nicht in die Majestic Dance Hall, sondern ins Barrowland Ballroom gegangen ist.
Vielleicht ist sie ja von einem Club zum anderen gezogen. Oder sie wollte ihren Eltern nicht sagen, dass sie ins Barrowland gehen wollte. Wie ihr ja schon wisst, hat dieses Lokal einen eher schlechten Ruf, weil dort viele verheiratete Frauen und Männer verkehren. Deshalb ist es für die Polizei dort besonders schwer, Zeugen zu finden, die Patricia gesehen haben. Viele wollen nicht aussagen, weil sie nicht identifiziert werden wollen. So gibt es zwar nur wenige Zeugenaussagen, aber jemand will sich daran erinnern, dass Patricia mit einem rothaarigen Mann gesprochen hat. Immerhin ein kleiner Hinweis.
In Patricias Akte steht, dass die Polizei auch in den umliegenden Gärten und Straßen nach Hinweisen gesucht hat. Zum Beispiel nach ihrer verschwundenen Kleidung. Die Ermittler suchen auch in den nahegelegenen Teichen und Flüssen, wo sie schließlich eine Uhr von Patricia und ihre grüne Hose finden. Da Täter häufig aus dem Umfeld der Toten kommen, überprüft die Polizei auch das Alibi von Patricias Ex-Mann. Der kann jedoch schnell als Täter ausgeschlossen werden. Und dann vergeht die Zeit. Es gibt keine neuen Zeugen, keine neuen Indizien, keine neuen Beweise. Schließlich werden die Ermittlungen ganz eingestellt. Der Fall wird also kalt und die Polizisten müssen sich neuen Fällen widmen.
Einen weiteren möglichen Grund für die schleppenden Ermittlungen nennt die Journalistin Audrey Gillen in ihrem BBC-Podcast zu diesem Fall. Sie hat die Polizeiakten von damals analysiert und einige Passagen zeigen, wie frauenfeindlich die Polizisten damals gedacht haben. In Patricias Akte heißt es unter anderem, die Verstorbene schien die Gesellschaft von Männern zu genießen und schien sehr gerne in männlicher Gesellschaft zu sein. Sie war ein Einzelkind und ziemlich verwöhnt.
Muss man sich mal vorstellen, wenn das die Polizei heute in die Akten schreiben würde. Also ja, geht wirklich gar nicht. Laut der Journalistin suggeriert das, was in der Polizeiakte steht, dass Patricia ja irgendwie eine Mitschuld an dem hatte, was ihr passiert ist, weil sie abends ausgehen und tanzen gehen wollte. Also eine klare Opferbeschuldigung. Und eine genau solche findet sich auch in der Akte der 31-jährigen Jemima. 18 Monate nach dem Mord an Patricia, am 16. August 1969, ist Jemima auch im Barrowland unterwegs und kehrt nicht mehr nach Hause zurück.
Jemima ist 31 Jahre alt und hat drei Kinder, 11, 8 und 7 Jahre alt. Sie ist alleinerziehend, hat lange braune Haare und wohnt im selben Haus wie ihre verheiratete Schwester Margaret. Gemeinsam gehen sie gerne aus und tanzen zum Beispiel im Barrowland. Am Samstag, dem 16. August 1969, will sie mit ihrer Schwester wieder zur Ü25-Party. Aber Schwester Margaret geht ausnahmsweise nicht mit. Offenbar hat ihr Mann es ihr verboten. Jemima macht sich um 20.30 Uhr also allein auf den Weg. Sie trägt eine weiße Bluse, eine Hose, darüber ein schwarzes Kimono-Kleid und einen braunen Mantel.
Auf dem Weg zum Barrowland kauft sie sich noch Pommes, trifft sich mit Freunden und wird so gegen 23 Uhr beim Tanzen mit einem Mann gesehen, der ungefähr 30 Jahre alt, groß und rothaarig ist. Jemimas Tanzpartner trägt einen schicken Anzug. Jemima wird noch zweimal außerhalb des Barrowlands gesehen. Ein Zeuge sieht sie gegen 20 Uhr in Begleitung eines Mannes die Straße entlang gehen und ein Nachbar sieht sie kurz darauf mit einem Mann in der Nähe. Jemima winkt dem Nachbarn noch einmal zu. Das wird das letzte Mal sein, dass sie lebend gesehen wird.
Am Sonntagmorgen macht sich Jemimas Schwester Margaret Sorgen, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Dann geschieht etwas Tragisches. Margaret hört von Kindern, die auf der Straße und in den verlassenen alten Mietshäusern der Nachbarschaft spielen, dass sie in einem der leerstehenden Häuser die Leiche einer Frau gefunden haben. Die Erwachsenen glauben den Kindern nicht, aber die Schwester macht sich sofort auf den Weg. Gegen 10 Uhr am Montagmorgen, dem 18. August 1969, betritt Margaret ein altes, verlassenes Mietshaus direkt neben dem Haus, in dem sie und ihre Schwester leben.
Zwischen jeder Menge Dreck und Müll findet sie auf dem Boden ihre tote Schwester Jemima. Sie liegt auf dem Bauch, ihr Mantel ist halb ausgezogen, ihre Strumpfhose zerrissen und ihre schwarze Handtasche fehlt. Die Obduktion der Leiche ergibt, dass Jemima geschlagen und mit ihren Strümpfen erdrosselt wurde. Ob sie auch missbraucht wurde, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen in unseren Quellen. Aber auch sie hatte zum Zeitpunkt ihres Todes ihre Periode. Wie schon Ellen ganz zu Anfang der Folge und auch Patricia, denn bei beiden Frauen wurden Hygieneartikel gefunden. Ein weiteres Detail, das alle toten Frauen miteinander verbindet.
Für die Presse ist der Mord an Jemima eine große Sache, Denn es gibt weitere Parallelen zum Mord an Patricia vor 18 Monaten. Beide waren vor ihrem Mord im Barrowland. Beide wurden erwürgt und bei beiden fehlen die Handtaschen. Die Zeitungen rätseln. Könnte es sich um einen und denselben Täter handeln? Auch die Polizei diskutiert mögliche Zusammenhänge und kann sie nicht ausschließen. Die Ermittlungen beginnen im Barrowland. Die Polizei projiziert ein großes Bild von Jemima auf eine Leinwand und sucht über ein Mikrofon auf der Bühne nach Zeugen.
Werbung. Werbung Ende.
Der Abend von Jemimas Mord wird sogar rekonstruiert. Eine Polizistin, die wie Jemima gekleidet ist, geht den Weg vom Barrowland zu ihrem Haus ab. Und schließlich besuchen Polizisten undercover das Barrowland. Sie beobachten die anwesenden Männer und befragen die Frauen. Es ist ein großer Einsatz. Die Polizei befragt hunderte von Menschen. Sie sichert den Zeugen größte Diskretion zu, damit mehr von ihnen aussagen.
Und kurz darauf gibt es tatsächlich endlich einen Durchbruch. Denn Zeugen können den Mann beschreiben, mit dem Jemima an diesem Abend zusammen war. Die Polizei geht nun einen ungewöhnlichen Weg. Sie beauftragt den stellvertretenden Direktor der Glasgow School of Art, anhand der Zeugenaussagen eine Skizze des Mannes anzufertigen. Die Skizze zeigt einen schlanken Mann in einem schicken Anzug. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild und das erste Mal in der Geschichte schottischer Ermittlungen, dass ein Phantombild an die Presse gegeben wird. Wir haben den Zeitungsartikel in den Shownotes verlinkt, falls ihr euch das Phantombild mal anschauen wollt.
Auch Jemimas Familie will die Ermittlung vorantreiben und verspricht eine Belohnung von 100 Pfund für Hinweise, die zum Täter führen. Heute entspräche das einem Wert von über 2000 Pfund. Mehr als 100 Personen melden sich daraufhin bei der Polizei, aber es gibt keine wirkliche heiße Spur. Obwohl die Presse viel über den Fall berichtet. Auch in den Artikeln wird die Frauenfeindlichkeit deutlich, die ja auch schon in der Akte von Patricia zu lesen war. Die Journalisten schreiben, dass Jemima unverheiratet ist und 3 Kinder von 2 verschiedenen Männern hat. Und das wird auch in ihrer Polizeiakte betont. Dort heißt es, dass Jemima das Geld für den Unterhalt ihrer Kinder beim Tanzen ausgebe. Außerdem heißt es dort, Zitat, sie scheint eine außerordentliche Vorliebe für die Gesellschaft von Männern zu haben und war sehr promiskuitiv. Und das ist an der Stelle, um dem Ganzen hier mal eine persönliche Note zu geben, wirklich das allerletzte, oder?
Auf jeden Fall. Die Polizei beschreibt sie übrigens als sexuell freizügig. Abgesehen von der offensichtlichen Frauenfeindlichkeit sind sogar Jemimas Name und ihr Alter in der Akte falsch notiert. Nicht nur das haben die Akten von Patricia und Jemima gemeinsam. Auch die Mordermittlungen gegen Jemima werden schließlich eingestellt. Etwa 11 Wochen nach ihrem Tod ziehen sich die verdeckten Ermittler aus Barrowland zurück. Hätten sie nur ein paar Tage länger ermittelt, wäre Ellen vielleicht nicht gestorben.
Denn am 31. Oktober 1969, nur 11 Wochen nach dem Tod von Jemima und 20 Monate nach dem Tod an Patricia, wird Ellen im Garten gefunden, nur 8 Häuser von ihrem Elternhaus entfernt. Ihre Geschichte haben wir ja ganz am Anfang der Folge erzählt. Ellen wurde nur 29 Jahre alt. Sie war eine hübsche Frau, die nach der Schule als Busschaffnerin und später als Kürschnerin gearbeitet hat. Sie verarbeitete also Felle und Pelze. Ihr damaliger Freund war Buchmacher und als die sich trennten, zog sie zu ihrem Bruder, wo sie kurz darauf George kennenlernte.
George ist Soldat. Die beiden heiraten kurz darauf. Da ist Ellen 23 Jahre alt. Sie bekommen 2 Söhne und ziehen mit der Familie nach Deutschland, wo George stationiert ist. Weil es Ellen dort aber nicht gefällt, zieht sie mit den Söhnen zurück nach Glasgow zu ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern. In der Ehe mit George läuft es nicht so gut. Sie trennt sich von ihrem Mann, der sie zurückgewinnen will und dafür nach Glasgow zurückkehrt. Nur wenige Tage später ist Ellen tot.
Polizei und Journalisten sind überzeugt, dass Ellen das Opfer desselben Täters wurde wie Patricia und Jemima. Dennoch schließt die Polizei Ellens Ehemann George zunächst nicht als Täter aus. Der leitende Ermittler verhört den Ehemann und fordert ihn auf, sich auszuziehen. Denn die Polizei geht davon aus, dass Ellens Mörder Verletzungen davongetragen haben muss, da sie sich ja den Spuren nach heftig gewehrt haben muss. George erzählt später in Dokumentarfilmen und Interviews davon und berichtet, dass der leitende Ermittler zu ihm gesagt habe, Ich glaube nicht, dass du es warst, aber ich musste es tun. Aber es werden keine auffälligen Kratzer oder Verletzungen an seinem Körper gefunden.
Währenddessen geht in der Presse und auf den Straßen Glasgows die Angst vor einem Serienmörder um, der auf der Tanzfläche des Barrowland Jagd auf Frauen macht. Doch die Zeitungen berichten auch von einer Neuigkeit in der Mordserie. Dieses Mal gibt es eine Zeugin. Wie ihr zu Beginn unserer Folge gehört habt, war Ellen an ihrem letzten Abend im Barrowland ja nicht allein unterwegs. Ihre Schwester Jean war bei ihr. Und sie war es auch, die im Taxi saß, als Ellen und ein unbekannter Mann namens John zum letzten Mal zusammen gesehen wurden. Ein John mit roten Haaren und in einem schicken Anzug. Genau diese Beschreibung passt auch auf das Phantombild, das ja nach Zeugenaussagen nach dem Mord an Jemima angefertigt wurde. Ellens Schwester Jean wird für die Polizei also zur wichtigsten Zeugin in diesem Fall. Ihre Aussagen sind bis heute schriftlich überliefert. Sie berichtet, was in der Nacht des 30. Oktober 1969 geschah.
Zusammen mit ihrer Schwester geht sie an diesem Abend ins Barrowland. Natürlich sehen sie dort die Plakate des Mannes, der Jemima und Patricia ermordet haben soll. Aber sie sind immer zu zweit und fühlen sich sicher. Erst auf der Tanzfläche trennen sie sich. Jean wird von einem Mann namens John aus Castlemilk angesprochen und zum Tanzen aufgefordert. Später sieht sie ihre Schwester in Begleitung eines Mannes in einem schicken Anzug. Auch die beiden tanzen. Als sie sich auf der Tanzfläche kurz begegnen, da erfährt Jean, dass der Mann, mit dem ihre Schwester Ellen tanzt, ebenfalls John heißt.
Gegen Ende des Abends gehen sie gemeinsam zum Ausgang und zu einem Taxistand. Dort verabschiedet sich John aus Castlemilk, Jeans Tanzpartner. Er geht zur Bushaltestelle. Jean, Ellen und Ellens Tanzpartner John bleiben zurück und steigen in ein Taxi. Was auf der Fahrt passiert, haben wir zu Beginn der Folge ja schon erzählt. Das Wichtigste, was Jean der Polizei geben kann, ist eine Personenbeschreibung von John. Er ist groß, schlank, trägt einen schicken Anzug, hat kurze rote Haare und leicht überlappende Vorderzähne.
Nicht nur wegen Jeans Aussage wird der Mord an Ellen zur Schlagzeile in den Glasgower Zeitungen. Auch der leitende Ermittler ist ein großes Thema in der Presse. Sein Name ist Joseph, genannt Joe. Er hat einen sehr guten Ruf und ist bekannt für seine hohe Aufklärungsrate bei Mordfällen. Er leitet die Ermittlungen in den drei Morden und lässt die Personen befragen, die in dieser Nacht auf den Straßen Glasgows unterwegs waren. Nachtbusfahrer und andere Angestellte.
Und einige dieser Zeugen wollen an einer Kreuzung in der Dumbarton Street einen Mann gesehen haben, auf den die Beschreibung des vermeintlichen Täters passt. Der Mann habe Schlamm auf seiner Jacke und einen Kratzer im Gesicht gehabt. Polizisten gehen in der Nachbarschaft von Tür zu Tür und befragen die Anwohnerinnen und Anwohner. Zusammen mit einer Polizistin, die die gleiche Kleidung wie Ellen trägt, rekonstruieren sie auch wieder den Weg, den Ellen zurückgelegt hat. Die Personenbeschreibung und ein Zeugenaufruf gehen auch an die Presse, die in ihren Schlagzeilen nach John X sucht. Daraufhin meldet sich der Taxifahrer bei der Polizei. Er hat Ellen und John gegen 1 Uhr nachts in der Earl Street, wo Ellen wohnt, abgesetzt. Sein Taxi wird beschlagnahmt und auf Fingerabdrücke untersucht.
Die Presse erhält auch ein neues Phantombild. Jean und der stellvertretende Direktor der Glasgower School of Arts fertigen eine neue Skizze des Verdächtigen an. Auch die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dieses Mal ist es sogar ein Porträt in Farbe. Die Polizei gibt eine Pressekonferenz, auf der sie das Porträt und die Aussagen von Jean vorstellt. Vor allem eine bestimmte Aussage ist für die Presse besonders interessant, nämlich dass John aus der Bibel zitiert hat. Daraus machen die Journalisten schließlich Bible John und geben dem vermutlichen Serienmörder einen Spitznamen, der kurz darauf schon in aller Munde ist.
Jetzt kann die Polizei sich von neuen Hinweisen kaum noch retten. Mehr als 400 neue Spuren gehen bei den Ermittlern ein. Doch die Polizei geht nicht nur diesen nach. Der leitende Ermittler Joe kommt auf die Idee, Friseure und Barbiere in der Umgebung aufzusuchen, denn der Verdächtige trägt mit seinen kurzen, rötlichen Haaren einen für die damalige Zeit eher ungewöhnlichen Haarschnitt. Die meisten Männer tragen damals ihre Haare nämlich länger. Die Polizei befragt alle Friseure und Barbiere in Glasgow und zeigt ihnen das Phantombild von Bible John. Auch alle Zahnärzte in der Gegend werden von der Polizei befragt. Da der Verdächtige überlappende Zähne hat, könnte einer der Ärzte ihn vielleicht als Patienten wiedererkennen. Doch weder die Besuche bei den Friseuren noch bei den Zahnärzten bringen neue Erkenntnisse.
Zu diesem Zeitpunkt arbeiten mehr als 100 Polizisten an dem Fall. Es werden 50.000 Zeugenaussagen aufgenommen und es gibt mehr als 5.000 mögliche Verdächtige. Das Phantombild führt zu etwa 300 Gegenüberstellungen mit Schwester Jean. Doch sie erkennt in keiner Gegenüberstellung den Mann, mit dem sie im Taxi gesessen hat. Schließlich nimmt die Polizei auch ihre verdeckte Arbeit im Barrowland wieder auf. Die Angst bei der Polizei und in der Bevölkerung, dass Bible John wieder zuschlagen könnte, die ist nämlich ziemlich groß.
Chefermittler Joe leitet die größte Fahndung in der Geschichte Schottlands ein. Allens Schwester Jean wird schließlich sogar hypnotisiert, um sich an weitere Details der Taxifahrt zu erinnern. Und tatsächlich fällt ihr noch etwas ein. Sie erinnert sich, dass Bible John von einem Cousin erzählt hat, der beim Golfspielen mit einem Schlag einlochte. Dann befragen die Polizisten auch die Schneider in Glasgow und suchen nach dem Kunden im schicken braunen Anzug. Und am Sonntag sitzen verdeckte Ermittler in der Kirche und suchen nach Bible John.
In der BBC-Dokumentation The Hunt for Bible John wird zu Recht kritisiert, dass die Presse aus einem solchen Zitat während einer Taxifahrt eine ganze religiöse Figur gemacht hat. Damals können praktisch alle aus der Bibel zitieren, zumal das Zitat im Taxi ja auch ein Scherz gewesen sein könnte. Was genau John gesagt hat, ist übrigens unklar. Aber aus dem verdächtigen John im Taxi macht die Presse den Bible John, den Freddy Krüger von Glasgow, der wie ein unheilvolles Phantom über der Stadt schwebt.
Eltern sagen damals zu ihren Kindern, pass auf, sonst kommt Bible John und holt dich. Was der große Polizeiapparat und die vielen Zeitungsartikel bewirken, zeigen zwei Beispiele aus der BBC-Dokumentation. Ein unbescholtener Mann, der im Taxi nebenbei ein Bibelzitat aufsagt, wird vom Fahrer direkt zur Polizeiwache gebracht. Und ein anderer Mann, der dem Phantombild zufällig ähnlich sieht, wird von seinen Freunden und seiner Frau so lange damit aufgezogen, bis er schließlich ausrastet und seine Frau angreift. Hunderte Male werden Personen mit dem Phantombild in Verbindung gebracht. Die Polizei muss die Männer sogar mehrmals verhören und verteilt schließlich offizielle von der Polizei gestempelte Karten, auf denen steht: Ich bin nicht Bible John.
Und das zeigt uns auch, wie problematisch diese Art von Polizeiarbeit ist. Die Ermittler bekommen so viele Hinweise, dass sie kaum die wichtigen dabei herausfiltern können. Außerdem verlassen sich die Polizisten sehr stark auf das Phantombild, sodass sie andere Männer, die nicht dem Phantombild entsprechen, von vornherein ausschließen. Die Ermittlungen im Fall Bible John zeigen aber auch, wie innovativ die Polizei damals war. Denn sie erstellen ein sogenanntes Fotofit des Verdächtigen. Dabei handelt es sich um ein System eines Engländers, das in den 70er und 80er Jahren weit verbreitet ist. Ein Fotofit besteht aus einer Sammlung von transparenten Folien oder Karten, die verschiedene Gesichtselemente darstellen, also wie Augen, Nasen, Münder, Kinnformen, Ohren, Frisuren und andere Gesichtszüge. Wenn ein Zeuge dann einen Verdächtigen beschreibt, dann werden die entsprechenden Gesichtszüge ausgewählt und auf einem Basisgesicht kombiniert. Die Karten oder Folien werden also so übereinander gelegt, um dann ein vollständiges Gesicht zu bilden. Genau so ein Bild wird von der Polizei und der Presse dann in der ganzen Stadt verteilt.
Und im Juli 1970, mehr als ein halbes Jahr nach dem letzten Mord, dem an Allen, erstellt die Polizei in Glasgow erstmals ein psychologisches Profil des Mörders. Noch bevor das Profiling in den USA in den 70er Jahren richtig in Schwung kommt, erstellt ein Experte in Schottland für die Polizei ein Profil von Bible John. Ein Einzelgänger, der vermutlich bei Verwandten wohnt, gut aussieht und eine gewisse berufliche Verantwortung hat. Das kann natürlich auch kritisch sein, denn wenn das Profil nicht ganz stimmt, jagt die Polizei den Falschen. Aber es zeigt eben, wie innovativ die Polizei gearbeitet hat.
Mehr als ein Jahr nach dem letzten Mord an Allen fragen sich Presse und Polizei, ob Bible John überhaupt noch aktiv ist. Denn seither hat es bis heute keinen weiteren Mord gegeben. Bis heute sind die Akten von Ellen, Patricia und Jemima bei der Polizei in Glasgow nicht geschlossen. Und es gibt viele Theorien, wer Bible John gewesen sein könnte. Über zwei mögliche Theorien möchten wir jetzt sprechen.
Theorie 1. Der Serienkiller Peter Tobin. Er wird 2007, also fast 40 Jahre nach dem letzten der drei Morde, zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er eine Studentin vergewaltigt und ermordet hat. Dann werden im Garten seines Hauses zwei weitere Frauenleichen gefunden. Peter Tobin, der als junger Mann offenbar gerne in Tanzlokalen verkehrt und religiös ist, lebt zur Zeit der Bible John Morde in Glasgow, zieht aber vor den beiden letzten Morden nach England. Die Polizei schließt ihn deshalb und wegen einer negativen DNA-Probe als Täter aus. Trotzdem gibt es immer noch viele Leute, die ihn für Bible John halten.
Eine DNA-Probe ist auch der Ausgangspunkt für Theorie Nummer 2, über die die Journalistin Audrey Gillen in ihrem BBC-Podcast Bible John – Creation of a Serial Killer berichtet. Die braune Strumpfhose, die Ellen am Tag ihres Todes trug, die wurde ja am Tatort sichergestellt und 1995 in ein Labor geschickt. Ende der 60er Jahre gab es ja noch keine DNA-Untersuchung. Aber in den 90er Jahren kann an Ellens Strumpfhose eine Spermaspur nachgewiesen werden. Das ist der Ausgangspunkt für neue Ermittlungen in diesem Fall.
Die Detectives Jim McEwen und Brian Hughes übernehmen den Fall und stellen ein Team zusammen, das die alten Akten von damals durchforstet. Und sie finden ziemlich schnell etwas, das nicht zusammenpasst. In den Akten ist die Rede von einem Besuch bei einem Verdächtigen nur 2 Tage, nachdem Ellens Leiche gefunden wurde. Joe, der leitende Ermittler und sein Team fahren damals nach Stonehouse, einem Dorf südöstlich von Glasgow. Aber es gibt keine weiteren Details über diesen Besuch. Das kommt den Ermittlern 1995 merkwürdig vor. Sie fragen sich, warum fährt der Chefermittler persönlich in ein kleines Dorf, um einen Verdächtigen zu verhören, wenn der Verdächtige nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist und sofort verhaftet wird?
Die beiden Detectives befragen also Joe, den damaligen Chefermittler. Der ist inzwischen nicht mehr im Dienst und liegt im Krankenhaus. Die Detectives besuchen ihn ganze 6 Mal. Und Joe erinnert sich auch an die Fahrt nach Stonehouse, aber zunächst nicht an den Namen des Verdächtigen. Joe ist sich aber sicher, dass es eine Gegenüberstellung des Verdächtigen mit Ellens Schwester Jean gegeben habe, die ihn aber nicht erkannt hat. Joe sagt den Detectives, dass sie mit seinem Freund Jimmy über den Fall sprechen sollen. Jimmy ist ebenfalls Polizist im Ruhestand und Joes ehemaliger Partner. Jimmy kommt aus Stonehouse und kennt dort alle.
Die beiden Detectives besuchen dann also Jimmy. Und hier wird es richtig interessant. Denn Jimmy erzählt den beiden Detectives, dass er nie wirklich am Bible John-Fall gearbeitet hat. Die Detectives erzählen im Podcast, dass Jimmy wütend war, ihnen aber den Namen des Verdächtigen nannte, den Joe damals besucht hatte. Es war Jimmys Cousin, John. Nicht nur, dass der Verdächtige John heißt, es wird noch ungewöhnlicher. John, also Jimmys Cousin, taucht nirgendwo in den Polizeiakten von damals namentlich auf. John ist also der Cousin des Polizisten Jimmy. Jimmy wiederum ist ein guter Freund des leitenden Ermittlers im Mordfall Bible John und sein Name fehlt in den Polizeiakten? Schon ziemlich verdächtig.
Dieser John ist ein gebildeter, großer, schlanker Mann mit hellbraunen Haaren. Die Leute in Stonehouse nennen ihn aber nicht John, sondern bei seinem Zweitnamen, Irwin. Er ist damals 31 Jahre alt und kommt aus gutem Hause. Er arbeitet als Möbelverkäufer. John Irwin ist geschieden und er soll religiös, jähzornig, ein Schürzenjäger und Spieler sein. Und er habe ein Alkoholproblem. 1980 begeht dieser John Irwin Suizid.
Die Ermittler finden 1995 schließlich heraus, warum die Polizei John Irwin damals verhören wollte. Am Tatort wird eine Visitenkarte mit dem Namen des Möbelgeschäfts gefunden, in dem John Irwin gearbeitet hat. Doch die Ermittler können diese Karte weder in den Akten noch in der Asservatenkammer finden. Hat sie also wirklich existiert? Ist sie verloren gegangen? Oder wurde sie vielleicht absichtlich zerstört? Es wird aber noch merkwürdiger.
Werbung. Werbung Ende.
Tatsächlich stößt das Team der beiden Detectives auf weitere Unregelmäßigkeiten bei den damaligen Ermittlungen. Einige Tage nach dem Fund von Ellens Leiche, da meldet sich eine Zeugin, die oft im Barrowland ist. Sie gibt an, den Mann auf dem Phantombild zu kennen. In der Akte steht, dass Polizist Jimmy die Frau befragt hat. Aber danach ist nichts in der Akte notiert worden. Es ist einfach nichts weiter passiert.
In der Akte steht auch, dass im Taxi, in dem Ellen, Jean und Bible John saßen, Fingerabdrücke gefunden wurden. Verantwortlich für diese Abdrücke war Polizist Jimmy. Doch in der Akte steht weiter, es gibt keine Fingerabdrücke. Dass es in einem Taxi überhaupt keine Fingerabdrücke gibt, ist schon sehr merkwürdig.
Ja, und dann finden die beiden Detectives noch was heraus. Als die Zeugin Jean, die Schwester der toten Ellen, John Irwin bei einer Gegenüberstellung identifizieren soll, da könnte man ja noch eine weitere Person hinzuziehen, nämlich den Taxifahrer. Der ist aber zur gleichen Zeit mit Polizist Jimmy im Auto unterwegs. Sie fahren nämlich die Strecke ab, die der Taxifahrer damals in der Nacht gefahren ist. Sie bringen den Taxifahrer also nicht zu einer Gegenüberstellung mit dem Verdächtigen, obwohl der den ja auch identifizieren könnte.
Wenn diese Gegenüberstellung denn überhaupt stattgefunden hat. Denn im BBC-Podcast erzählen die Detectives, dass es keine Aufzeichnungen über irgendwelche Gegenüberstellungen gibt, obwohl es Hunderte gegeben haben soll. In den Akten ist jedoch vermerkt, dass der Verdächtige John Irwin zum Zeitpunkt der angeblichen Gegenüberstellung auf einer Polizeistation verhört wurde.
Die Ermittler finden auch heraus, dass John Irwin zur Zeit der Morde Verwandte in Glasgow hatte. Und ein damaliger Nachtbusangestellter sagt aus, einen Mann in der Dumbarton Road gesehen zu haben, auf den die Beschreibung passt. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Er will einen Mann gesehen haben, der Schlamm auf seiner Jacke und einen Kratzer im Gesicht gehabt haben soll. Und laut dieser Zeugenaussage fährt der Mann bis zu einer bestimmten Haltestelle. Dort in der Nähe wohnten die Verwandten von John Irwin.
Als die Detectives andere Ermittler von damals nach John Irwin fragen, haben die noch nie von diesem Mann gehört. Für die Detectives ist klar, dass der Name John Irwin nirgendwo in den Akten auftaucht, muss ja einen Grund haben. Hat sein Cousin Jimmy, der Polizist, und sein guter Freund Joe, der Chefermittler, vertuscht, dass John Irwin im Taxi saß? Die Detectives sammeln weitere Beweise für ihre Theorie und zeigen dem Taxifahrer von damals mehrere Fotos von jungen Männern, darunter auch eines von John Irwin. Der Taxifahrer ist sich sicher, dass das der Mann war, der damals bei ihm mit den Frauen im Taxi saß. Auch ein Türsteher des Barrowland erkennt den Mann auf dem Foto wieder. Doch als Jean das Foto sieht, ist sie sich nicht so sicher wie der Taxifahrer.
Die Detectives besuchen den damals leitenden Ermittler Joe noch einmal im Krankenhaus und zeigen ihm die Beweise, die sie gefunden haben. Sie fragen ihn auch dann direkt, ob er Beweise für John Irwin verschwinden ließ. Er schüttelt den Kopf und fängt an zu weinen. Die Detectives erzählen im Podcast, wir wussten es einfach. Der damalige Ermittler Joe stirbt im Jahr 2000. Die Detectives, die die Fälle 1995 neu aufrollen, die fragen sich, haben die Ermittler damals die Identität eines Mörders verschleiert oder die eines Mannes, der zur falschen Zeit am falschen Ort war? Ein DNA-Test soll Antworten bringen. 1996 wird John Irwins Leiche exhumiert. Und nur zur Erinnerung, der hat 1980 ja Suizid begangen. Die DNA der sterblichen Überreste wird ins Labor geschickt und mit der DNA verglichen, die an Ellens Strumpfhose gefunden wurde.
Das Ergebnis? Unschlüssig. Es gibt keine Übereinstimmung. Das kann viele Gründe haben. Das Ergebnis ist negativ oder die DNA könnte verunreinigt sein. Die Hoffnung der Ermittler, auch das Gebiss des Toten mit dem Bissabdruck an Ellens Handgelenk vergleichen zu können, zerschlägt sich bei der Exhumierung. Der Tote hat später, vermutlich etwa 3 Jahre nach dem Mord an Ellen, ein künstliches Gebiss bekommen. Die Medien berichten, dass viele die Exhumierung kritisieren. Allen voran die Familie von John Irwin. Als dann herauskommt, dass die DNA-Ergebnisse nicht positiv sind, wird sogar in der schottischen Politik diskutiert, ob sich die Polizei bei der Familie von John Irwin entschuldigen sollte. Schließlich werden die Ermittlungen eingestellt. Doch die Ermittler 1995 sind sich sicher. Der Mann, der mit Ellen und Jean im Taxi saß, war John Irwin. John Irwin muss Bible John sein, also der John, der im Taxi saß. Beweise dafür gibt es aber nicht. Und die Detectives glauben auch, dass Bible John Ellen nicht ermordet hat.
Auch die Journalistin Audrey Gillen scheint im Podcast zu dem Schluss zu kommen, dass die drei Morde an Ellen, Patricia und Jemima nicht wirklich zusammenhängen. Es gibt viele Unterschiede zwischen den Morden. Nicht alle Frauen wurden missbraucht. Die Kleidung wurde nur manchmal mitgenommen. Vielleicht ist der Serienmörder Bible John nur eine Fiktion? Geschaffen von den Medien und der Polizei? Vielleicht hat der Mörder von Jemima und Ellen einen früheren Mörder nachgeahmt. Die Journalistin Audrey Gillen behauptet, der leitende Ermittler Joe habe am Ende seines Lebens gesagt, dass die Morde nichts miteinander zu tun hätten.
Die schottische Polizei teilt nach der Veröffentlichung des BBC-Podcasts 2023 mit, dass sie den Inhalt auswerten und neue Informationen zu dem Fall prüfen werde. Eine Verwandte von Ellen reagierte auf diese Nachricht in einem BBC-Artikel mit den Worten: Am Ende des Tages hat eine Familie einen geliebten Menschen verloren. Und das hat sich auf den Rest der Familie ausgewirkt. Ellens Mutter hat den Tod ihrer Tochter nie überwunden. So sehr, dass sie Glasgow verließ und nie wieder einen Fuß in die Stadt setzte. Nicht einmal für einen Tag. Ich wünschte, diese Untersuchung wäre früher durchgeführt worden, als Jean noch lebte.
Ellens Schwester Jean, die einzige echte Zeugin, die einzige Person, die den rätselhaften Mann im Taxi mit Sicherheit gesehen hat, stirbt 2010. Und damit sind wir am Ende dieses Falls angekommen. Bis heute wissen wir nicht, wer Bible John wirklich war und ob es wirklich ein Serienmörder war, der Ellen, Patricia und Jemima ermordet hat, oder ob es vielleicht doch unterschiedliche Mörder waren. Auf jeden Fall ist an dieser Geschichte so einiges merkwürdig. Selbst wenn John Irwin nie irgendwas mit den Morden zu tun hatte, allein die falschen Angaben und diese frauenfeindlichen Aussagen in den Polizeiakten, die gehen ja einfach gar nicht. Aber was meint ihr? Hat es Bible John jemals wirklich gegeben?
Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Vielen Dank an Kaius, du hast uns nämlich den Fall heute vorgeschlagen. Und wenn ihr uns noch weitere Fälle schicken wollt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte. Und nochmal ein kleiner Reminder, dass ihr die Umfrage macht. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis nächsten Dienstag, bewertet die Schwarze Akte gerne positiv und erzählt euren Freunden davon. Bis kommende Woche auf allen Podcast-Plattformen. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.